Winkelallee.
Ah, okay.
Und zwar dann in dem Teil zur Eschersheimer hin. Nicht in der eigentlichen Kernzone des Campus.
Ja.
Was auch den Grund hat, das ist eine reine Magazinbibliothek da.
Ja.
Denn wir haben ja ein neues Bibliothekskonzept, das heißt, dass wir in unseren ganzen Fachbauten Bereichsbibliotheken haben, in dem die wichtigste und eigentlich permanent benötigte Literatur dann in Präsenzaufstellung zur Verfügung steht. Wir haben beispielsweise im IG Hochhaus eine Großbibliothek mit 1 Million Bände und 800 Arbeitsplätzen. Wir haben jetzt in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften eine mit 600.000 Bänden und 1.000 Arbeitsplätzen. Das sind große Bereichsbibliotheken, die sind zu Studienzentren letztendlich entwickelt worden. Da gibt es nicht nur Einzellese, Arbeitsplätze, da gibt es Gruppenarbeitsplätze, Kommunikationszonen.
In dem Neubau.
Ja. Und deshalb haben wir gesagt, alle wichtige Literatur, die der Studierende oder der Lehrende, der Forscher benötigt, in der Regel benötigt, sind in dieser Präsenzaufstellung. Auf die kann er unmittelbar und sofort zugreifen.
Ja.
Während wir haben da noch 8 Millionen Einheiten in der Zentralbibliothek, die magaziniert haben, die, wenn sie aber benötigt werden, auf ganz kurzem Wege dann, das ist ja eine räumliche Nachbarschaft, dann in die Bereichsbibliotheken gebracht werden können.
Ja.
So haben wir ja eigentlich ähnlich wie die Nationalbibliothek eine Magazinbibliothek dort. Ne?
Ja.
Denn auch wenn man 8 Millionen Bände in Präsenzaufstellung unterbringen würde, würden die Baufelder natürlich nicht mehr ausreichen, das wäre unverhältnismäßig. Ne?
Ja.
Also
ja,
die wichtige Literatur, die häufig benötigt wird, steht den Studierenden und Lehrenden in diesen Bereichsbibliotheken zur Verfügung. Im Moment haben wir die bis 22 Uhr offen.
Ja.
Also wenn sich die Nachfrage so darstellen würde, dass eine rund um die Uhr Öffnung sinnvoll und vernünftig ist, würden wir das auch machen.
24 Stunden.
Also im Moment, wir müssen jetzt erstmal sehen, was geschieht eigentlich. Ne? Also man muss erstmal gucken, also es ist aber so, ich war letzt da, 21 Uhr, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, da saßen noch 160 Leute in der Bibliothek.
Ja, also so bis 12 ist ja eigentlich fast Standard international.
Und das heißt, das muss man jetzt sehen, gut, man muss ein bisschen sehen, der Campus muss sich auch noch entwickeln.
Ja, ja.
Da ist ja noch eine riesen Baustelle im Augenblick, hat vielleicht noch nicht ganz den Anreiz, sozusagen auch bis in die tiefen Nachtstunden dort zu bleiben.
Ja.
Aber wir haben das flächenorganisatorisch alles so vorbereitet, dass wir dann sozusagen mit einer Hilfskraft letztendlich die Bibliothek auch nachts öffnen lassen können. Vom Sicherheitskonzept ist das alles so geregelt und da hängt es jetzt davon ab, wie stellt sich die Nachfrage dar. Wir werden sicherlich auch mal eine Umfrage machen über die Zentralbibliothek, wenn wir Leute sich mal eingelebt haben jetzt auf dem Campus West in der ersten Austauschstufe, wie der Bedarf ist, dann kann man das ja probeweise mal betreiben. Und ich meine, letztendlich die zusätzlichen Kosten an Personal und die Betriebskosten sind nicht so gewaltig, dass man sagen würde, man macht das auf keinen Fall.
Ja.
Aber wenn natürlich nur 1-2 Leute kommen, dann rechnet sich das natürlich nicht.
Ja.
Das ist ähnlich wie mit den Cafeterien dort, die wir in jedem Gebäude haben. Ich meine, das muss schon eine gewisse Nachfrage da sein. Ne? Das sind eh alles schon Zuschussbetriebe, die müssen natürlich sehen, dass sie einigermaßen über die Runden kommen letztendlich.
Ja.
Ne? Aber das ist ganz förderlich im Moment, weil gerade auch wegen der Studienstruktur, die Studierenden ja viel länger an der Universität sind, weil sie viel mehr Veranstaltungen machen müssen als bisher.
Ja.
Und es gibt auch weiterhin noch einen großen Anteil von Teilzeitstudierenden, die vielleicht eher die Abendstunden auch, vielleicht auch die Nachtstunden nutzen, um einfach zu der Zeit das nachzuholen,
weil
sie natürlich während der Arbeitszeit nicht betreiben konnten.
Ja, genau, wenn das Angebot zur Verfügung steht, kann man sich ja auch neu organisieren, was ja bisher dann schwierig ist für viele, ja, zum Beispiel auch Teilzeitstudierende. Und die Bibliotheken, die Präsenzbibliotheken jetzt in den geisteswissenschaftlichen Bereichen, in dem Hauptgebäude, die sind ein bisschen problematisch eigentlich organisiert, weil da gibt es einen unglaublichen Schwund, also an Büchern.
Kann eigentlich nicht sein.
Es ist aber leider so, wenn man da bestimmte auch von Gesamtausgaben, zum Teil findet man die Bände nicht mehr, weil es einfach das Sicherheitssystem dort bisher nicht ausreicht. Also das ist, das weiß ich nicht, ob man da nicht auch bessere Lösungen finden könnte, diese Bibliotheken besser zu
sichern. Also die Bibliotheken sind eigentlich bestmöglich gesichert.
Ja.
Die Problemlage ist ja, dass diese Bibliotheken im IG Hochhaus vertikal organisiert sind.
Ja.
Das heißt, sie gehen quasi über bis zu 9 Geschosse, jeweils in den äußeren Querbauten.
Ja.
Ich hatte damals die Idealvorstellung, wir können es uns leisten, in jedem Geschoss einen Zu- und Abgang zu realisieren, sodass die Institute dort unmittelbar in die Bibliothek gehen können.
Auch mit jeweils einem Mitarbeiter.
Ist also möglich, technisch möglich. Was haben wir gesagt, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir machen Folgendes. Wir sichern alles mit diesen Buchsicherungsanlagen. Denn jedes Buch hat ja irgendeinen Code, ne, oder eine Magnetkarte. Ne. Die muss entsichert werden, dann kann man aus der Bibliothek herausgehen. Wenn sie nicht entsichert ist, dann geht einer raus, ist wie bei Kaufhäusern, dann gibt es den Alarm.
Ja.
Ne, akustisch und optisch. Ne.
Ja.
Und dann weiß man, da hat jemand aus Versehen sein Buch nicht entsichert.
Ja.
So, dann war die erste Sache, dann wurde uns gesagt von den Bibliothekaren und Bibliothekarinnen, naja, das ist ja nun schön gut, aber wer hält den Dieb denn?
Ja.
Ist ja niemand da.
Genau, ne?
Ne? Das heißt, ob sich nun ein Mitarbeiter dann schnell aus dem Büro herausbegibt und guckt, wer da auf dem Flur ist, ist alles unwahrscheinlich.
Ja.
So, dann haben wir gesagt, wie können wir eine doppelte Sicherung einführen? Das heißt, dass er nicht herauskommt, wenn diese Sicherungsanlage anzeigt, das Buch ist nicht ausgebucht letztendlich.
Ja.
Das Ganze ist ja durch Türen abgeschlossen, sogenannte Fluchttüren, die auch einen Brandabschnitt definieren. Dann haben wir gesagt, dann muss einfach die Tür verriegeln.
Hm.
Das heißt, es geht einer durch, diese Buchsicherungsanlage nimmt jetzt auf, das Buch darf er gar nicht herausnehmen,
ne?
Dadurch verriegelt automatisch die Tür.
Ja.
Das kann man so 5 Minuten lassen, sondern dann mit der Feuerwehr ja abstimmen. Und dann muss er halt zurückgehen,
ne?
Muss entweder das Buch zurückstellen, ne? Oder muss sagen, oder muss zu der Selbstverbuchung gehen, gibt es ja die entsprechenden Automaten und dann kann er wieder raus.
Okay, und das ist auch eingerichtet?
Das haben wir eingerichtet, so. Noch nicht flächendeckend, weil wir es erstmal austesten wollten. Dann hat sich eine Problemlage ergeben, die wir nicht lösen, die technisch noch nicht gelöst ist.
Ja.
Nämlich, dass die Abstrahlung dieser Gitter, die aufnehmen, ob ein Buch gesichert oder nicht gesichert ist, ne? Dass die Lücken hat.
Ja.
Das heißt, die Findigen haben schnell herausgefunden, wo diese Lücken sind.
Ja.
Das war also links oben im Bereich, rechts unten im Bereich. Das heißt, wenn man das Buch genau da durchgeschoben hat, ne, das wurde von diesen Magnetstrahlen dann nicht erfasst, ne, dann hat es keinen Alarm ausgelöst und hat nicht verriegelt. Deshalb haben wir dann mit den Fachbereichen beschlossen, wir machen nur noch einen Hauptzugang und verschließen die anderen Bereiche.
Ja.
Dann wollten die Archäologen sozusagen ihre Teilbibliothek auch zugänglich machen, haben wir gesagt, das muss dann über Personal aber gesichert werden. Das heißt, sie haben einen Hiwi abgestellt, um auch diese komfortable Zugänglichkeit direkt in ihrem Geschoss zu gewährleisten. Jetzt ist es so, wenn die technische Entwicklung weitergeht und man irgendwann diese Magnetstrahler in einer solchen Ausführung hat, dass sie den ganzen Raum abstrahlen, dann kann man das wieder aufleben lassen.
Ja.
Aber im Moment können wir das nicht machen, dann tritt das an. Jetzt bin ich etwas verwundert, dass es hier zu einem großen Schwund kommt.
Ja, also bei der philosophischen Bibliothek fehlt bestimmt ein Drittel. Also wenn man, das sagt nicht nur ich, das sagen auch die Studierenden, die dort tatsächlich Bücher gar nicht mehr finden.
Liegt es daran, dass die Bücher wirklich weg sind? Oder liegt es daran, dass die Bücher nur nicht wieder zurückgestellt werden, sodass sie verstellt sind? Also das ist ja eine Problemlage, die sich ja gerade hier unten beim juristischen Seminar immer gestellt hat. Die Kommilitonen haben ein Buch, sie wollen es wieder nächstes Jahr nutzen, wollen es nicht auf dem Platz liegen lassen. Die stellen es halt ganz woanders hin, wo es hingehört. Sie wissen es dann, wo es steht, aber ein anderer, der sucht, weiß natürlich nicht, wo es steht.
Ja, es kommt, glaube ich, wirklich ganz drauf an. Sachen sind, die nicht so oft nachgefragt werden und die als vorhanden angegeben sind.
Das greife ich mal auf. Also an sich müsste da jetzt, da wir alle Eingänge Personal überwacht haben, also die eigentlich die nur zulässigen Zu- und Abgänge, kann das eigentlich nicht passieren. Ne? Weil die müssen auch durch diese Gatter gehen dann. Ne?
Das Magnetsystem kann auch ganz leicht von den Büchern entfernt werden. Und dann merkt es natürlich keiner, ob jemand Bücher rausträgt.
Ja gut, wenn das diese ganz alten Magnetstreifen noch sind.
Ja,
in der Zwischenzeit ist es ja so, Da sind ja nur noch so kleine Punkte, das können Sie gar nicht fühlen, wo das dran ist. Das sieht man auch nicht, das ist alles transparent. Früher gab es ja diese alten, wenn die noch drin sind, natürlich diese alten Magnetscheiben, die kann man auch rausschneiden letztendlich. Ne? Dann schlägt natürlich nichts an. Ne?
Ja, ja.
Also, da muss man immer alles kontrollieren, wenn die Leute rausgehen. Es müssen halt die Taschen draußen bleiben, ne? Und es müssen die Mäntel draußen bleiben. Ne? Dafür sind ja alle Vorrichtungen auch geschaffen. Ne?
Ja, eigentlich, ja. Ja, also was aber alles zwischen den Stockwerken alles passiert, ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen.
Ja, gut.
Aber wie gesagt, das ist mir nur so jetzt bei einem Projekt aufgefallen, als ich bestimmte Bücher gesucht habe und eigentlich dann.
Also, ich werde mal, ich nehme, begreife das mal auf, spreche mal mit den Bibliothekaren dort, um man da, wenn es notwendig ist, zu irgendwelchen Nachjustierungen zu kommen oder Verbesserungen, das ist ja kein Problem. Ne? Da muss man mal drüber nachdenken, was man macht. Ne?
Ja.
Also da muss man natürlich wissen, wo sind Schlupflöcher oder was ist eigentlich der Grund, dass ein Buch nicht dort steht, wo es eigentlich hingehört. Ne?
Ja. Oder man lagert das auch wieder in die neue Bibliothek und schafft da ein Gesamtkonzept vielleicht für diese Fachbereichsbibliotheken. Würde man vielleicht auch wieder neu.
Na gut, aber das sind ja nun die Fachbereichsbibliotheken, die genau auf die Fächer bezogen sind, die im Hause sind.
Ja, das
denn
ist
was,
dann auch
das wäre dann, man kann natürlich eine Riesenbibliothek, hat man ja auch überlegt, ob man das machen sollte, ne? Aber das ist eigentlich nicht vernünftig, ne? Weil das dann eine Größenordnung annimmt, die einfach nicht mehr handhabbar ist. Ne? Deshalb haben wir gesagt, wir haben diese Bereichsbibliotheken und wenn die Studierenden dann der Rechtswissenschaften ein Buch aus der neueren Philologien benötigen, dann gehen sie halt mal kurz ins IG Hochhaus. Ne?
Ja.
Notfalls können sie es auch bestellen,
wenn
das einfach dann aus irgendwelchen Gründen notwendig ist.
Ja.
Das ist ja alles ein Campus, der als Ganzheit betrachtet wird und als Einheitlichkeit und so ist das auch zu sehen. Das sind Teilbibliotheken, die aufeinander natürlich abgestimmt sind und in der Summe dann wieder den Bestand Präsenz darbieten, der irgendwann mal nachgefragt wird.
Ja.
Aber die Sicherheitsthematik, das ist halt überall so. Das fängt mit den PCs an und geht über die Bücher letztendlich. Ne?
Ja.
Also wir haben schon überall Sicherungssysteme, ne, und versuchen das alles schon vorbeugend letztendlich zu verhindern. Aber eine kriminelle Energie, wir sind halt kein Polizeipräsidium oder irgendetwas. Ne? Das ist eine Universität als öffentlicher Raum.
Ja,
und wir können es nicht permanent kontrollieren. Aber wir haben einiges ja getan. Ne? Und natürlich sind es auch Steuergelder, die da einfließen. Und wir natürlich sehen, dass wir durchaus Maßnahmen ergreifen, um eigentlich jeglichen Schwund und jeglichen Klau zu verhindern.
Ja, das stimmt. Was ich noch gerne wissen würde, ist, also in welcher Weise sind jetzt dann neu, hat dieser Umbau dann stattgefunden? Also das ging ja rasend schnell auch jetzt, diese Gebäude für die Wirtschaftswissenschaft und für die juristische Fakultät schon mal dort zu bauen.
Ja, auch wenn wir zum Schluss nicht ganz fertig waren, waren wir sehr schnell.
Ja,
aber
das
ist.
Und es sieht auch, ich finde auch beeindruckend aus, weil es tatsächlich ja auch mit den Steinen, also irgendwie mit den Außenwänden, dem Pölzigbau doch sehr angeglichen.
Na gut, das gibt verschiedene Gründe, dass das alles so schnell geht und dass es so schön und so wertvoll ist. Zunächst ist eine klare Vorgabe des Landes und der Universität, abgestimmt mit der Stadt, dass die ganzen neuen Gebäude einen bestimmten Gestaltungsrahmen einhalten müssen.
Ja.
Der Gestaltungsrahmen orientiert sich an dem Bau Hans Pölzig, das ist ganz selbstverständlich, ne? Nach den Grundprinzipien der Tektonik, der Materialwahl. Und sollte immer, wie Sie Architekten so schön sagen, dann korrespondieren. Ne? Jedes Gebäude darf eigenständig sein, ne? Aber es muss in seiner Haltung und seiner Geste eigentlich reagieren auf Hans Pölzig. Und der Finanzminister hat immer gesagt, was er sich so vorstellt, er ist ja auch Jurist, ne? Kein Architekt, wenn man ein Gebäude auf dem Campus Westend sieht, dann muss man wissen, das ist der Campus Westend der Universität. Denn er hat sich ja diesen Campus hier auch angeguckt in Bockenheim und hat gesagt, da kann man nur nicht sagen, man ein Gebäude sieht, welcher Campus das ist. Also das, man gibt dem Campus ein Gepräge, eine Identität über jedes einzelne Gebäude, das wieder in Korrespondenz mit allen anderen steht.
Ja.
Dann haben wir gesagt, ja, wie kommt man dazu? Sowas geht ja nur über internationale Wettbewerbe.
Ja.
Wir müssen sowas ausschreiben.
Ja.
Wir haben dann die erste Ausbaustufe als Ganzheit ausgeschrieben.
Ja.
Mit all den Gebäuden und den Freianlagen, so wie sie jetzt entstanden sind.
Ja.
Und haben eben diese Gestaltungsanregung oder Gestaltungsempfehlung, dringende Empfehlung, auch vorgetragen, mit den Architekten diskutiert. Die Architekten waren anfänglich erbost darüber, dahingehend, dass sie gesagt haben, wir lassen uns nicht solche Fesseln anlegen. Wir Architekten wissen am besten, was zueinander passt und es kommt doch gar nicht in Frage. Weil wir hatten dann noch so Vorgaben gemacht, wie der Fensteranteil darf nicht überwiegen, weil wir natürlich keine Glasbandliste dort wollten, was allein eher energetisch auch nicht sinnvoll ist. Sondern wir wollten Gebäude, die eben die Jahre überdauern, auch ohne Moden sind. Hier diese Gebäude von Ferdinand Kramer, die sind alle für 40, 50 Jahre geplant. Das hat er auch selbst gesagt. Ne? Aber jetzt wird die Stiftungsuniversität nur einmal neu gebaut. Also die Gebäude müssen schon ein bisschen länger halten. Und man sieht ja am Hals-Pölsich-Bau, was Qualität ausmacht. Ja. Das Gebäude steht ja jetzt schon fast 80 Jahre, ne, und ist immer noch von höchster Qualität, auch was die Fassade angeht, weil wertvolle Materialien verwendet wurden. Ja. Und es war dann ganz klar, dass es eine Fassade sein muss, die in erster Linie aus Naturstein besteht. Ja, die Architekten haben schwer gekrummelt.
Ja.
Haben sich natürlich aber alle am Wettbewerb beteiligt, weil es ja lukrative Aufträge sind.
Ja.
Und das Ergebnis war sehr, sehr überraschend.
Ja.
Ich hatte ja erst gedacht, vielleicht gibt es einen Einheitsbrei. Ne?
Ja.
Alle versuchen letztendlich Hans Pölsich zu kopieren,
ja,
ne, um einfach damit zu dokumentieren. Wir unterwerfen uns letztendlich Hans Pölsich. War klar, keines Gebäude dürfte in der Ausstrahlung Hans Pölsichs Bau überhöhen, sondern man musste sich schon zurücknehmen.
Ja.
Ist die Frage, wird es einen Architekt geben, der in der Lage ist, alle diese Bauten, das sind ja Riesenbauten gewesen mit ganz unterschiedlichen Funktionen, wie Hörsaalzentrum, Institutsbau, Hausreferenz.
Ja.
Gibt es das überhaupt? Kann das einer leisten?
Ja.
Und es hat sich gezeigt, es kann eigentlich keiner leisten.
Ja. Ne?
Dann das Preisgericht war ja hochkarätig besetzt und dann hat man überlegt, ist es möglich, jetzt die einzelnen Gebäude jeweils mit einem Architekten zu belegen, aber immer im Rahmen der Gesamtschau, passen die Gebäude überhaupt zueinander?
Ja. Ne?
Und interessanterweise hat sich gesagt, die Gebäude passen zueinander,
ja,
von,
ja,
unterschiedlichen Architekten. Jeder hat ja immer einen Gesamtentwurf gehabt, hat für das Haus auf Finanz, für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Hörsaalzentrum, Platz, Studierendenwohnheim, also das war ja alles eine Einheit.
Ja.
So, und dann hat man dann im Preisgericht entschieden, man betrachtet jedes einzelne Projekt für sich,
ja,
zunächst mal und sagt, was ist der beste Entwurf?
Hm.
Fing mit dem Haus auf Finanz an, ging dann zu den anderen Bereichen, hat dann die besten Entwürfe ausgewählt.
Ja.
So, und dann hat man gesagt, passen sie zusammen. Ne?
Ja.
Ist diese Grundidee, diese Ensemble-Idee letztendlich abgebildet über diese Entwürfe? Und die Überraschung war groß, war auch der Minister Kortz damals ja selbst 2 Tage im Preisgericht. Ne? Das hat gepasst.
Ja.
Und so haben wir es auch realisiert. Wir haben also das House of Finance Gleihus gegeben, ja, ein international hochrenommiertes Büro, baut gerade den BND in Berlin, eines der größten Bauprojekte in Deutschland.
Ja.
Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sind an Müller-Reimann gegangen, der jetzt auch den Wettbewerb für die 2. Ausbaustufe gewonnen hat. Die haben ja das Innenministerium, das Außenministerium gebaut in Berlin, bauen jetzt das Innenministerium.
Und bauen dann hier die 2. Stufe.
Bauen hier, haben jetzt die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, bauen jetzt die 2. Stufe, Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften und Verwaltung. Was also zeigt, auch in einem anonymisierten Wettbewerb natürlich, ne, dass die verstanden haben, um was es geht. Und dass sie wissen, wie Universität funktioniert, weil die Gebäude von Müller-Reimann sind von ihrer Funktionalität und von ihrer Erschließungstechnik also das absolute Optimum, was man sich vorstellen kann. Ich habe nie gedacht, dass ein Architekt in der Lage ist, so aufzunehmen, wie eine Universität intern funktioniert.
Mhm.
Aber die haben Grundrissorganisationen, Erschließungsbereiche angeboten, die waren dermaßen überzeugend, dass man gar nicht...
Die Architektur ist eh in Ordnung. Was würden Sie sagen? Also wo liegt da der Fokus?
Der Fokus liegt, das sind ja riesenkompakte Gebäude. Ne?
Ja.
Die müssen Sie übersichtlich gestalten.
Ja.
Es muss eigentlich jeder auf kürzestem Weg an jeden Ort kommen.
Ja.
Die Baumaßnahme ist ja nochmal doppelt so groß wie das die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.
Ja.
Auf einem Baufeld, das ist viel, viel kleiner.
Ja.
Das heißt, es ist alles kompakt ausgestattet, aber so geregelt über die Erschließungszonen, wenn jemand im 5. Stock sitzt, ne, ganz am anderen Ende des Gebäudes, hat einen ganz klaren, eindeutigen, kurzen Weg dorthin. Ne. Er muss nicht durch andere Bereiche durch und dergleichen, er kann zu diesem Punkt kommen. Das ist unglaublich komplex, weil es ja auch unterschiedlichste Einrichtungen dort sind, mit Publikumsverkehr, ohne Publikumsverkehr.
Ja.
Aber das hat der Architekt in überzeugender Weise gelöst auch. Er hat wieder im Sockel die Bibliothek, die große, ne, im ersten Untergeschoss dann und im Erdgeschoss, also alles wieder, alles sozusagen Kristallisationskern, alles eine überzeugende Lösung. Und die anderen beiden Gebäude, erste Ausbaustufe hat dann der Architekt Ferdinand Heide gewonnen, der hat schon den städtebaulichen Realisierungswettbewerb für sich entschieden, der war ja vorgeschaltet, wie entwickelt sich überhaupt der Campus?
Ja.
Man braucht ja eine städtebauliche Figur, eine Leitlinie.
Ja.
Wo stehen die einzelnen Gebäude denn?
Ja.
Er hat ja die ursprüngliche Pölsich-Idee fortgesetzt, eines Landschaftsparks in Bändern, und in der Mitte des gesamten Campus dann die zentralen Einrichtungen wie die Cafeteria, Mensa, ein Hörsaalzentrum, studentisches Wohnen und an den Rändern dann zum Grüneburg Park hin jetzt House of Finance und Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und dann zur Hansaallee hin jetzt die Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften und dann in der dritten Ausbaustufe dann die kleinen Fächer, die wir noch haben, wie Kunstpädagogik, Kunstgeschichte, Ostasienwissenschaften, die werden dort in einem Komplex zusammengebunden, auch mit einer gemeinsamen Bibliothek. Aha. Nur so sind sie überlebensfähig, meine ich. Wir müssen sich einfach vernetzen, auch im Gebäude, über die Flächenorganisation und über ihre Bibliothekstrukturen. Ja. Dann sind sie auch wieder sichtbar letztendlich und die werden nicht überleben, wenn die kleinen Fächer völlig isoliert sich weiterentwickeln. Die werden in diesen raumwirtschaftlichen Verbund gestellt, um ihnen auch diese Chance letztendlich zu geben. Und dann haben wir halt noch die große Zentralbibliothek, wie schon gesagt, die wir dann auf die andere Seite der Hansaallee gebracht.
Ja.
Das ist das Programm, so wie sich es im Moment darstellt und wird alles wieder über diese Wettbewerbe auch abgewickelt.
Ja.
Auch die dritte Ausbaustufe und den Bibliotheksbau.
Ja, auch die Verkehrsanbindung wird ja noch verbessert, also jetzt in der Hansaallee zum Beispiel.
Nein, eine Haltestelle ist ja jetzt schon eingerichtet an der Lübecker Straße.
Ja.
Wir sind ja in Gesprächen mit den Verkehrsträgern hier, wenn die Universität jetzt Zug um Zug hier umzieht, wie man zu Verbesserungen kommt. Hier haben wir ja den Shuttlebus noch von Bockenheim zum Westend hin, der ja in kürzester Zeit in 5 Minuten dorthin fährt. Das ist ja schon eine schöne Sache. Der wird auch noch so lange fahren, solange noch der Bedarf besteht.
Ja.
Wir sind dann mit 2 U-Bahn-Haltestellen angebunden, einmal Holzhausenstraße und dann Mickelallee.
Ja.
Die an der Mickelallee wäre direkt gegenüber der neuen Zentralbibliothek.
Ja.
Und die jetzt ist halt fußläufig 5 Minuten vom Campus entfernt, die Holzhausenstraße.
Ja.
Was man noch über Buslinien machen kann, das muss man zu gegebener Zeit mal entscheiden. Es ist nicht ganz so komfortabel wie hier in Bockenheim, ne, wo quasi ja der U-Bahn-Aufgang auf den Campus ausläuft, aber ich meine, es ist eine relativ gute Anbindung noch.
Ja.
Und es wird, wenn die Stadtbahn 2010 auf den Riedberg fährt, auch so sein, dass es umsteigefrei die Verbindung mit unserem naturwissenschaftlichen Campus Riedberg geben wird. Das heißt, man wird am Campus Westend einsteigen und steigt am zentralen Platz Campus Riedberg aus.
Mhm.
Das muss man auch mal sehen. Das ist natürlich für eine Metropole schon etwas, wenn man in 17 Minuten dann diese beiden Standorte auf einfachste Art und Weise erreichen kann.
Ja, das stimmt. Also da kann man wieder ganz neu interdisziplinär arbeiten wahrscheinlich.
Das auch darf ich Sie gerade mal 2 Minuten allein lassen.
Exzellenzcluster,
einmal das Exzellenzcluster makromolekulare Komplexe auf dem Campus Riedberg.
Ja.
Exzellenzcluster werden ja zunächst inhaltlich genehmigt und von den Personal- und Sachkosten, aber dann gibt es ja noch eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern, die sich aus Forschungsbauten bezieht.
Ja.
Da finanziert der Bund nochmal die Hälfte der Baukosten mit, wenn man vorträgt, dass man reine Forschungsbauten errichtet und die überregionale und internationale Bedeutung haben.
Ja.
Dieses Exzellenzcluster makromolekulare Komplexe hat diese Anforderungen erfüllt.
Ja.
Der Bund hat dem zugestimmt. Da bauen wir jetzt auf dem Riedberg, Spatenstich wird im Spätfrühjahr sein, ein großes Forschungsgebäude, ein Gebäude, was wir auch noch nicht gebaut haben, wo über 70% des Flächenanteils reine Laboreinrichtungen sind.
Ja.
Das wird südlich des Biologikums dort angebaut werden, aber als eigenständiger Baukörper und wird dann auch in 2010 fertiggestellt sein. Das ist auch eine Baumaßnahme von knapp 30 Millionen.
Ja.
Und dann unser neuer geisteswissenschaftliches Highlight, das Exzellenzcluster, die Herausbildung normativer Ordnungen, das ja als geisteswissenschaftliches Exzellenzcluster hier eigentlich die Tradition der Frankfurter Schule fortführt und das ja vom Konzept her also internationale Aufmerksamkeit erregt hat.
Ja.
Das als erstes Cluster, Exzellenzcluster der Geisteswissenschaften bei den Forschungsbauanträgen auf den 3. Platz gesetzt würde, sonst sind es die Naturwissenschaften, die natürlich alle vorderen Plätze einnehmen.
Mhm.
Was heißt, dass der Bund auch diese Maßnahme mitfinanziert, die wird auf dem Campus Westend realisiert, an der Ecke Lübecker Straße, Hansaallee, und zwar nach Norden hin, neben dem Heizwerk. Das Heizwerk wird im Übrigen dort in 2011 abgebrochen werden.
Ja.
Dann steht das Baufeld auch zur Verfügung. Da haben wir auch einen kleinen Wettbewerb gemacht. Der Wettbewerb ist schon entschieden. Wir sind gerade am beim Freitag jetzt bei der Bauaufsicht und klären das. Das heißt, die Maßnahme beginnt auf jeden Fall im nächsten Jahr.
Ja.
Dass wir hier so einen kleinen Solitär haben, der sich natürlich wieder einbindet in diese Ensemble-Idee, letztendlich in den Ensemble-Gedanken, der aber signalisiert, dass hier auch, was die Forschungsseite angeht, doch die Universität Frankfurt in der Zwischenzeit ganz vorne angekommen ist.
Ja, das heißt, die Universität zeigt damit auch, dass Nachhaltigkeit hier gewährleistet ist für die Exzellenzklasse, die ja erstmal nur für 5 Jahre bewilligt sind und dann erst in Verlängerung gehen und aber nicht länger als 10 Jahre.
Wir sind überzeugt, dass einmal unsere Exzellenzklasse so gut sind und so erfolgreich, dass sie sowieso in der Normalförderung weiterlaufen. Und die Universität wird, wenn wir solch einen weiteren Leuchtturm haben, natürlich auch sicherstellen, dass er nicht, wenn eine Förderphase ausläuft, nun plötzlich aufhört, sondern das wird im Vorfeld geklärt werden, dass natürlich diese inhaltlichen Aktivitäten, diese Forschungsaktivitäten dann auch weiter befördert werden.
Ja, das heißt, die Exzellenzcluster sind dann auch nicht mehr nur an den Fachbereich selbst verankert, sondern haben eine Eigenständigkeit.
Ja, eine Eigenständigkeit, das sind ja interdisziplinäre Projekte.
Forschung.
Da sind also beispielsweise bei den Exzellenzcluster makromolekulare Komplexe sind Physiker, Chemiker, Biochemiker, Pharmazeuten, Informatiker, das ist alles drin. Das sind ja alles Neuberufene, meistens sehr junge, schon hoch ausgewiesene Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die jetzt hier in diesem Verbund, mit bester Ausstattung natürlich, modernsten Laboreinrichtungen, dann sich genau dem Thema widmen, das diesem Exzellenzcluster zugrunde liegt. Ja. Und bei den normativen Ordnungen ist es so, eigentlich das erste Mal im deutschsprachigen Raum, dass sich alle geisteswissenschaftlichen Fächer zusammengefunden haben.
Ja.
Soziologen, Politologen, letztendlich auch Erziehungswissenschaftler, Theologen, Philosophen. Und die haben sozusagen diesen Historiker, das alles, das ist ein Verbund. Die Juristen sind natürlich auch sehr engagiert. Der Rainer Forst ist dort beispielsweise der Sprecher, den wir jetzt mit Mühe und Not halten konnten, weil die haben natürlich alle Rufe dann auch nach Amerika insbesondere.
Ja.
Und dort versuchen die alles abzugreifen an guten Leuten. Aber mit diesem Exzellenzcluster und jetzt dem Bau, dann haben wir, was wir anfangs ja besprochen hatten, genau das Pfund, mit dem wir wuchern können.
Ja.
Und das ist alles nicht in die lange Zukunft gerichtet, sondern dass der Bau wird übernächstes Jahr fertig sein. Und er wird diese Kommunikationsstrukturen haben, die man braucht, um so ein Projekt überhaupt bearbeiten zu können. Es wird ein bisschen anderer Bau sein, es ist nicht nur eine Addition dann von Büroräumen, sondern er wird über Kommunikationsbeziehungen dann und Strukturen vernetzt sein, sodass wirklich die Gemeinsamkeit, die Interdisziplinarität sich schon in der Flächenorganisation darstellt. Und das ist natürlich etwas, das wirkt natürlich weit über die Grenzen des Landes hinaus. Aber da müssen wir auch zügigst handeln. Dann hat man eigentlich keine Zeit. Sie haben ja schon gesagt, die ersten Phasen sind ja meistens nur zwischen 2 und 5 Jahren. Nach 2 Jahren müssen Sie ja schon einen Bericht vorlegen. Sie müssen jetzt Leistungen auch unter beengten Verhältnissen erbringen in anderen Bereichen. Bei den Naturwissenschaften haben wir die alle sozusagen zusammendrängen müssen mit Kolleginnen und Kollegen, die ja schon da sind. Und hier bei den Geisteswissenschaften haben wir ein bisschen die Möglichkeit, dass wir hier im Gebäude, ja, nachdem die Juristen ausgezogen sind, noch den einen oder anderen Freiheitsgrad haben. Wir hatten noch eine Villa frei, da konnten wir jetzt Teile dieser normativen Ordnungen schon unterbringen. Aber wenn Sie allein werden, dort 12 neue Hochschullehrer berufen, da die Drittmittel laufen letztendlich, weil alle das Projekt so toll finden und wollen da auch partizipieren dran, dann brauchen wir Arbeitsplätze. Wir können ja die Leute nicht zu Hause arbeiten lassen. Und da müssen wir jetzt hier das eine oder andere noch tun, dass wir einfach diese Entwicklungsfähigkeit sichern, denn gerade dieses Projekt Normative Ordnung wird sicherlich ein Projekt werden, was dauerhaft an der Universität installiert wird. Das reicht so weit hinaus international, dass wir uns einfach bemühen werden, auch da in Anknüpfung, wie gesagt, an die Frankfurter Schule wieder mal so etwas Prägendes, auch die Gesellschaft Prägendes, als wissenschaftliches Element einzubringen.
Ja.
Aber das gelingt alles letztendlich nur über die Baumaßnahmen.
Ja.
Wenn wir die Bauten nicht haben, die Arbeitsplätze nicht haben, das Umfeld nicht haben, funktioniert das nicht.
Ja.
Und deshalb fühlt sich das alles ganz glücklich.
Ja. Dann schon realistisch für den...
Ja, sagen wir mal Ende 2011.
Ende 2011.
Weil die Maßnahme, das ist die zweite Ausbaustufe, die auch der Architekt Müller-Reimann hat, das ist ein unglaublich schwieriges Projekt auf diesem engen Baufeld, das alles zu realisieren. Da baut ja auch noch die Max-Planck-Gesellschaft. Die Max-Planck-Gesellschaft errichtet ja hier ihr neues Institut für europäische Rechtsgeschichte. Das ist
auf
derzeit
dem Campus Western.
Auch auf diesem Baufeld.
Ja.
Die sitzen derzeit ja in Hausen und hatten natürlich höchstes Interesse, dass sie auf diesen neuen Campus kommen, auch weil sie ihre interdisziplinären Beziehungen dann zu den Universitätsfächern besser darstellen
auch die
können.
Die Kunstgeschichte müsste ja dann auch.
Die Kunstgeschichte kommt dann in die dritte Ausbaustufe.
Ah, okay.
Eventuell wird die Kunstgeschichte nochmal hier nach Bockenheim gezogen. Die sitzen ja auch in Hausen, genau in dem Gebäude, wo das Institut für europäische Rechtsgeschichte steht.
Ja.
Und so, dass man ihnen einfach die Möglichkeit gibt, wieder näher an die Universität zu kommen.
Ne? Ja.
Denn so eine Enklavensituation ist nicht ganz einfach für ein Fach, weder für die Studierenden noch für die Lehrenden.
Ja.
Aber das war aus der Notwendigkeit geboren, dass wir damals eben nicht genügend Flächen hier in Bockenheim zur Verfügung hatten und das Neubauvorhaben, das auch für die Kunstgeschichte geplant war, ja dann auch ähnlich wie der Pfirsichbau dann realisiert worden wäre. Ne? Das hatten wir ja mal damals baureif in der Schublade, als dann die Jahrhundertchance kam, den IG Farben, das haben wir dann natürlich ruhen lassen und haben dann das entsprechend angenommen.
Ja.
Das IG Hochhaus natürlich dann die Belegung auch entsprechend angepasst dort.
Ja. Und jetzt auf dem Campus Westend, also hier in Bockenheim gibt es ja verschiedene Buchhandlungen zum Beispiel. Ist denn da auch jetzt vorgesehen, dass die auch irgendwie eine Anbindung finden an den Campus Westend Campus?
Eine im Hörsaalzentrum schon eine kleine Ladenzeile drin, der auch ein Buchverkaufsstand ist. Man muss natürlich sehen, das Land finanziert Institutsbauten und Infrastruktur, die unmittelbar der Lehre und Forschung zugeordnet wird, ist investiert nicht in solche ergänzenden Bereiche.
Ja.
Jetzt kann man sagen, natürlich braucht ein Campus, wenn er Leben darstellen will, auch die Möglichkeit, sich mit Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen.
Ja, Supermarkt.
So.
Zum Beispiel.
Ja, jetzt haben wir den Begriff Supermarkt gewählt. Da haben wir eine äußerst elegante Lösung.
Ja.
Direkt gegenüber an der Hansaallee, wo ja diese neue Wohnbebauung besteht, die Passivhäuser der ABG Holding, baut Rewe einen Biomarkt mit 1200 Quadratmetern. Und der ist so platziert, dass er genau in den Besucherstrom letztendlich für den Campus Westend eingestellt ist von der U-Bahn. Also alle, die von der U-Bahn Holzhausenstraße kommen, gehen dann, gehe ich davon aus, an diesem Supermarkt vorbei.
Obwohl der auf der anderen Seite liegt.
Ja,
ist dann ist der Zugang über die Bremer, also über diese Hansaallee doch möglich, weil bisher ist ja immer noch die Frage, welche Straßenübergänge gibt es, weil jetzt sind ja die Straßenübergänge, die Fußgängerüberwege zu eng für die
Studenten. Wird alles angepasst. Das ist mit der Stadt besprochen.
2009.
Im nächsten Jahr schon.
Ja.
Ja, Sie haben ja zu Recht schon angedeutet, die Mittelinseln sind von den Aufstellflächen viel zu knapp dimensioniert, um, wenn es rot wird, ne, dann so viele Leute aufzunehmen, die ja meistens dort drüber laufen, auch zu bestimmten Zeiten auch. Ne?
Ja.
Und der Straßenraum wird etwas verengt, ne, und die Mittelzonen werden erweitert.
Ja.
Das wird also angepasst auf diese ganze Kreuzungssituation, die ja unglaublich kompliziert an der Stelle ist. Ne?
Ja.
Und wir wollen die Studierendenströme ja dann eher erstmals an der Eschersheimer entlang lenken dann nach Norden, ne, und dann erst zum Abknicken an diesem Rewe-Markt vorbei, dann auf dem allereinfachsten Wege dann zu dem Eingangplatz an der Bremer Straße. Aber da ist die Stadt ja auch bereit und hat erkannt, dass was getan werden muss, um das eigentlich risikolos betreiben zu können.
Ja.
Also wir liegen zu ideal sozusagen, wir sind ja eingerahmt von diesen ganzen Straßen.
Ja.
Und das heißt also, hier muss sicherlich verkehrslogistisch noch etwas getan werden, um hier die sicheren Übergänge und Zugänge zu gewährleisten.
Ja, und dann der Botanische Garten, der zieht auch um. Und,
der Botanische Garten zieht nicht um. Nein, der Botanische Garten.
Also ich meine jetzt nicht der Palmengarten, sondern der Bereich zu Forschungszwecken auch.
Im Moment wird ja das neue Biologikum gebaut.
Ja.
Da ist die Fertigstellung Ende 2010.
Ja.
Dann ziehen unsere Biowissenschaftler vom Campus Siesmeierstraße auf den Riedberg, den naturwissenschaftlichen Teilstandort.
Ja.
Dann benötigen wir den Botanischen Garten nicht mehr. Wir haben dort dann auf dem Riedberg die entsprechenden Anzuchtflächen, die für Lehre und Forschung gebraucht werden. Und wir haben dort die entsprechenden Gewächshäuser.
Ja.
es ist auch logistisch sehr, sehr schwierig, sozusagen Pflanzen dann hier zu ziehen und dann auf den Riedberg zu bringen. Das dauert alles zu lange, ne? Das ist zu aufwendig.
Ja.
So, also der Garten wird für Forschung und Lehre in dem Umfang wie bisher nicht mehr benötigt. Man kann natürlich noch Exkursionen machen und dergleichen in dem Garten.
Ja.
Also, was passiert mit dem Garten? Der Garten hat natürlich eine so hohe Qualität, das ist ja einer der schönsten botanischen Gärten in Deutschland, das wissen alle.
Ja.
Kostet natürlich auch relativ viel im Unterhalt, sowas gibt es nicht zum Nulltarif. Und alle sind sich einig, der Garten muss erhalten bleiben. Er muss in der Qualität erhalten bleiben und in der Struktur, wie er sich im Moment darstellt.
Ja.
Meine ursprüngliche Idee war ja immer, wir schlagen in den Palmengarten zu, das ist natürlich ideale Kombination, das erweitert den Palmengarten, das schafft noch mehr Öffentlichkeit, noch mehr Interesse.
Ja.
Nur der Palmengarten kann ihn nicht bezahlen, weil einfach die Unterhaltskosten so hoch sind und es ist klar, die haben auch gedeckelte Budgets. Ne? Das ist ganz selbstverständlich, die können sich nicht letztendlich noch einen Millionenbetrag zusätzlich ans Bein. Der Garten gehört dem Land. Jetzt sind alle dabei, der Finanzminister hat das zur Chefsache erklärt, eine Lösung zu finden, wie sich verschiedene Institutionen, Land, Stadt, Senckenberg ist auch dabei, Senckenbergische Stiftung, Senckenbergische Gesellschaft, zusammenfinden, um sicherzustellen, dass ab Ende 2010, wenn wir dort ausziehen, weiterhin die Pflege und Hege dieses Gartens gewährleistet wird. Es müssen also pro Jahr etwa zwischen 600.000 und 700.000 Euro mindestens zur Verfügung stehen, um einfach das Personal zu beschäftigen und die entsprechenden anderen Betriebskosten zu decken.
Ja.
Es wird eine Lösung geben.
Aber es ist
Noch nicht ganz klar, die steht in einem größeren Verbund sicherlich auch der Neuregelung der Beziehungen zur Senckenbergischen Stiftung, zur Senckenbergischen Gesellschaft. Der Stiftung gehören ja viele der Gebäude hier im Altbereich, die traditionellen Gebäude. Und der Finanzminister möchte eigentlich eine Lösung, die das alles umfasst, dass das alles neu beordnet und geregelt wird und dann einmal sichergestellt wird, dass der botanische Garten erhalten bleibt, dass hier das Senckenberg-Museum eine Erweiterung erfahren kann, dass auch der physikalische Verein, der ja hier noch sitzt in dem Altgebäude an der Robert-Meyer-Straße, eine neue Heimstatt findet, weil auch das Gebäude natürlich sinnvollerweise der Senckenberg-Museumserweiterung anheimfallen sollte.
Ja.
Also es ist alles eine Gemengelage, die jetzt geordnet worden ist und die der Finanzminister, wie gesagt, zur Chefsache gemacht hat. Er hat auch schon die entsprechenden Gespräche geführt und ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des nächsten Jahres eine Regelung präsentieren können, die sicherstellt, dass der Garten auch erhalten bleibt.
Ja, und bis 2014 muss dann bis zum 100-jährigen Jubiläum der Universität, da ist dann schon auch geplant.
Also das ist geplant, das ist ein unglaublich ehrgeiziges Projekt.
Ja.
Dann haben wir insgesamt fast 1,5 Milliarden Euro verbaut in allerkürzester Zeit. Ne?
Ja.
An Standorten, die ja noch nicht voll entwickelt und erschlossen waren. Man muss immer sehen, das IG, der ehemalige IG-Farbenkomplex, das Areal des 5. Korps der Amerikaner, das ist ja für uns ein dunkler Fleck gewesen.
Ja.
Wir haben das ja auch
schließungstechnisch
alles betreiben müssen. Auf dem Riedberg ist es ähnlich, ne? Das ist eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, dort ist ja auf dem Acker letztendlich. Dann gehören die Grundstücke zum Teil ja auf dem Campus Westend noch dem Bund. Das muss Zug um Zug, wird das alles ausverhandelt mit den Übergaben.
Ja.
Also es ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, aber es gibt eine ganz klare, eindeutige Zielsetzung, die insbesondere von der Landesregierung mitgetragen wird, die auch die finanz- und haushaltstechnischen Rahmenbedingungen herstellt. Das Ganze muss natürlich auch finanziert werden.
Ja.
In den Haushalten müssen die entsprechenden Maßnahmen veranschlagt werden, so geschickt verzahnt werden, dass dieser Termin eingehalten werden kann. Ich glaube, in so kurzer Zeit ist ja noch nie ein solcher Campus entstanden.
Ja.
Ich meine, irgendwann stoßen wir alle an Grenzen vor dem Hintergrund der personellen Kapazitäten hier des hessischen Baumanagements, das die Maßnahmen ja im Auftrag des Landes betreibt und natürlich auch, was die Baufirmen angeht.
Ja.
Jetzt können wir noch froh sein, dass die EZB noch nicht baut.
Ja. Ne,
denn es gibt gar nicht genügend Baufirmen am Markt im Augenblick, ne, die solche Großprojekte noch stemmen können. Ne. Und das heißt, wenn Sie weniger Anbieter haben, hat es zwei Nachteile. Der eine Nachteil, Sie können eh nicht richtig auswählen. Der andere Nachteil ist, die Angebote sind einfach zu hoch.
Ja.
Ne, die wissen natürlich darum, dass es nur wenige Konkurrenten gibt, dann kalkulieren die natürlich nicht ganz an der unteren Grenze.
Ja, ja. Ja,
und das heißt, wir müssen wieder Ausschreibungen aufheben, nochmal neu ausschreiben, neu verhandeln. Und wir müssen, sind ja sehr rigide gehalten an die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft und an das Haushalts- und Vergaberecht des Landes und des Bundes. Das ist ja bei der öffentlichen Hand alles ganz anders als in der Privatwirtschaft. Ne?
Ja.
Also bei uns wird das unglaublich, sage ich, penibel ordnungsgemäß durchgeführt. Also ich will mir auch nicht den Vorwurf machen lassen, wir hätten sozusagen nicht die ordnungsgemäßen Verfahren des Landes vollständig eingehalten.
Ja.
Deshalb, ich kann auch sagen, auf der anderen Seite, deshalb funktioniert es ja auch. Ne?
Ja.
Weil jeder kennt sozusagen die Vorgaben, weiß, woran er sich zu halten hat. Nur dauert das eine oder andere manchmal etwas länger.
Ja.
Dann kommen natürlich auch so Sachen vor, wie jetzt, deshalb ist ja nur der beim Campus Western der Verzug gekommen in der ersten Auswahlstufe, weil uns der Hauptelektroplaner in Konkurs gegangen ist. Und wir haben 3 Monate gebraucht, unter Einhaltung dieser ordentlichen Verfahren, auch der Konkursverfahren, die erlauben, der Berücksichtigungsinsolvenzrecht, einen neuen Planer überhaupt beauftragen zu dürfen.
Ja. Ja,
und das können sie einfach nicht aufholen, dann diese Zeit. Hm? Wir haben das alles komprimiert dort mit Nachtarbeit und Wochenendarbeit und Verstärkung, aber die Firmen irgendwann haben auch keine Kapazitäten mehr. Jetzt, wenn wir sagen, wir brauchen noch 60 Leute, und sie sagen, wir haben sie einfach nicht. Dann kommt man in die Bredouille. Aber wir können nur 2-mal im Jahr umziehen. Ne?
Ja.
Weil wir sind ja an den Semesterbetrieb gebunden. Ich kann nicht mitten im Semester umziehen. Ne?
Ja.
Ich kann immer nur an den Ferien umziehen.
Ja. Und 2011 werden dann auch die Semesterzeiten verändert und angepasst.
Ja gut, das muss alles angepasst werden dann. Wir müssen sehen, dass wir immer dazwischen sind. Ne?
Ja.
Also wir haben, wenn es, man die Regel ist, jetzt ziehen wir halt immer sozusagen in der zweiten Hälfte der Semesterferien um.
Mhm.
Gerne zum spätestmöglichen Zeitpunkt, weil wir ja fertig sein wollen vorher. Und dann, dass die Kolleginnen und Kollegen dann und die Studierenden so noch 2-3 Wochen Zeit haben, sich einzurichten, bevor dann der Semesterbetrieb an sich beginnt. Ideal wäre, wenn man natürlich zu Beginn einer Semesterferien umziehen könnte, ne? Aber das ist vom Bauablauf her nicht zu realisieren. Dann müssen wir das wieder um ein Semester verschieben letztendlich. Aber dann will ich auch nie den Druck herausnehmen, dass einer solchen Maßnahmen. Denn wenn die Baufirmen und die Bauleute wissen, es kann auch später werden, ne, dann wird die Sache eher etwas ruhiger angegangen. Ne.
Ja.
Deshalb müssen wir ganz enge Terminsetzungen immer haben und sehen, dass wir es auch einhalten. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich den Nutzern, die betroffen sind, ein verlässliches Datum nennen können. Ne. Man kann nicht permanent sagen, jetzt da und vielleicht dann später oder etwas früher, das geht nicht. Ne.
Ja.
Wir haben eine klare Zielsetzung. Wenn sich dann irgendwann zeigen sollte, wie bei der Biologie, mussten wir jetzt ein halbes Jahr verschieben, weil wir Probleme mit den Vergaben hatten, eben weil der Markt das nicht hergegeben hatte.
Ja.
Dann haben wir gesagt, müssen wir noch mal ein Semester jetzt dranhängen, ne? Denn das Gebäude muss vorher fertig sein. Naturwissenschaftliche Gebäude sind ja noch viel schwieriger. Die müssen ja einreguliert werden mit ihrer ganzen Technik. Das muss vorher ausgetestet werden. Das muss ja hinterher auch sicherheitstechnisch alles einwandfrei funktionieren.
Ja.
Da baut man beispielsweise auch ein Tierhaus hin. Ne? Das ist dermaßen kompliziert. Da braucht man wahrscheinlich ein halbes Jahr allein, um das einzurichten. Letztendlich und nachzujustieren. Das sind 47 verschiedene Bereiche dort, ne, die unterschiedlich reguliert werden.
Ja.
Das ist ein erhöhter technischer Aufwand und das kann man nicht in wenigen Tagen machen.
Ne. Ja.
Natürlich sind die Nutzer ganz aufgeregt und wollen so früh wie möglich umziehen. Aber ich sage ihnen immer, lieber dann ein Gebäude ziehen, was gleich funktioniert, ne, als noch über Wochen hinweg dann immer Probleme letztendlich. Aber manchmal lässt sich das nicht vermeiden, wie jetzt auf dem Campus Westend, weil wir umziehen mussten.
Ja.
Ne, und es ist schade, ne, dass das nicht so fertiggestellt war, aber ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen sind jetzt aufgewachsen mit der Fertigstellung dieses Gebäudes und das führt auch dazu, dass man sich schon damit identifiziert dann auch. Man war sozusagen dabei, mit den Bauhandwerkern hat man noch das eine oder andere gemeinsam geregelt, dass es funktioniert. Ne?
Ja.
Aber jetzt ist ja eine große Zufriedenheit eigentlich eingetreten, jetzt funktioniert ja fast alles, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die bei so einem Neubau immer nicht funktionieren.
Ja.
Aber ich glaube, alle sind froh,
dass
sie den Standort jetzt hier verlassen konnten, dort natürlich in ganz anderen Gebäuden, in einer ganz anderen Situation dann auch arbeiten können.
Ja, das denke ich auch. Ja, wunderbar. Vielen Dank.
Ja, das war jetzt das Gespräch mit Peter Ross, dem Planungsbeauftragten für die Standortentwicklung der Goethe-Universität. Und diese Gespräche, auch das Gespräch mit Rudolf Steinberg, die sind auf meiner Webseite auch abrufbar, dann zum Download unter www.fehe.org. Und jetzt führe ich noch ein Gespräch auch mit einem Zeitzeugen aus der Verwaltung, mit Dieter Klein aus dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, der ähnlich wie Peter Ross, der schon 35 Jahre in der Verwaltung im Präsidialamt tätig ist, seit fast 40 Jahren, in der Verwaltung, auch dann ab 71 im Fachbereich, im neu gegründeten Fachbereich Gesellschaftswissenschaften tätig ist. Und er wird über den Turmbau, also den Bau des AfE-Turms, dann gleich sprechen.
Come away from it, empty your butter. Just an
Ja, aufgrund der Weihnachtsfeier, die heute im Fachbereich stattfindet, ist es jetzt doch nicht möglich, Herrn Klein zu erreichen. Aber das Gespräch werden wir dann zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen. Am besten dann, wenn 2011 das Gebäude dann fertig ist. Dann könnte man nochmal retrospektiv auf den Turmbau eingehen. Der Turm, der AfE-Turm, der eben beinahe 8 Jahre Zeit gedauert hat oder fast 10 Jahre sogar, weil während des Baus auch eine Finanzkrise eingetreten ist und dadurch hat sich dann der Bau verzögert. Das heißt, es entstand wurde schon eine große Baugrube ausgehoben und in der landete dann hauptsächlich Müll, bis es dann endlich möglich war, bis 78 den Turm fertigzustellen. Dieser Turm ist natürlich auch ein besonderes Beispiel für die Zeit, in der er gebaut wurde und hat auch eine sehr funktionale Architektur. Und in welcher Weise dieser Turm jetzt weiter genutzt wird, auch dann nach dem Umzug der Universität, das werden dann eben die neuen Investoren entscheiden. Ja, am Mikrofon jetzt hier verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Und ja, ein Download der Sendung ist, wie gesagt, dann auf fehe.org zu finden. Okay, bis dann. Ciao.